Der Mann an ihrer Seite, der Josef, er geniesst irgendwie ein Schattendasein im Glanz der Weihnachtsgeschichte und nimmt etwa eine ähnliche Rolle ein, wahrscheinlich wie der Mann von der Angela Merkel. Der Mann an ihrer Seite, kaum jemand weiss etwas von ihm, kennt ihn, außer du beschäftigst dich irgendwie extrem mit dem. Genau. Und es gibt Bilder, ein Haufen Weihnachtsbilder, wo sind die Kirchen, wo man sieht, Gemälde über alle Jahrhunderte. Hier gibt es immer wieder mal sehr schöne, ich finde aber auch sehr spezielle manchmal Gemälde. Und dort scheint es mir, als wäre der Josef manchmal gelangweilt, vielleicht so ein bisschen genervt, manchmal so in der zweiten, beziehungsweise nein, in der zweiten Reihe ist der Esel und der Ochs und der Josef in der dritten Reihe, so irgendwie vielleicht sogar nicht dazugehörig. Und wir wissen wenig über den Josef, oder ich habe einmal relativ wenig über den Josef gewusst, schon ein bisschen etwas gehört, aber so genau habe ich mich mit dieser Person jetzt auch noch nie auseinandergesetzt, weil so spannend hat er mich nie gedacht. Und gleich haben wir gefunden, wir möchten das machen. Und zwar, wenn wir mit drei Personen oder Personengruppen vielleicht sogar auf den Weg zu der Krippe hin. Jetzt in der Adventszeit, wir möchten uns mit dem Josef auseinandersetzen, der Maria und der Weisen. Und möchten zusammen auf den Weg gehen zu dieser Krippe hin. Vom Josef, wir wissen nicht ganz so viel, außer dass er Zimmermann ist, was falsch ist. Weil Zimmermann heisst eigentlich Bauhandwerker. Also der Mann hätte ein ganzes Haus können aufstellen und nicht nur mit dem Holz am Haus arbeiten. Von dem her ist das ein bisschen verwirrlich, wenn man von einem Zimmermann redet. Er war ein Baumeister gewesen, Bauhandwerker, müssen wir fast sagen. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, es gibt ganz, ganz viel zu entdecken über den Josef und er hat mir konkret vier Fragen gestellt, die ich heute Morgen mit euch möchte anschauen. Vier Fragen im Leben vom Josef. Und was wissen wir über den Josef oder wo kommt der Josef überall vor? Angefangen beim Engel, der zu der Maria kommt und ihr sagt, hey, du bist schwanger. Dort erleben wir erstmal den Josef und seine Reaktion. Das zweite Mal ist dann bei der Reise nach Bethlehem, bei der Volkszählung, die gemacht wird. Dann in Bethlehem, wo sie ja nicht lange bleiben können und flüchten auf Ägypten. Das vierte Mal, wo er auftaucht, ist die Rückkehr nach Nazareth, wo sie sich niederlöhnt als Bauhandwerker, der Josef eben. Und das fünfte Mal dann mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel, wo er als Vater, weiß nicht, wie eine gute Rolle einnimmt. Und nachher eigentlich nur noch so indirekt, wo Jesus anfängt zu wirken und die Leute sich fragen, für wer haltet sich der eigentlich? Ist das nicht der Sohn vom Bauhandwerker Josef aus Nazareth? Dort kommt er dann indirekt nochmal vor und dann ist es das auch schon wieder. Also wirklich viel vorkommt der Josef jetzt nicht. Und das führt mich zu meiner ersten Frage vom heutigen Morgen. Kann ich es aushalten, in der zweiten Reihe zu stehen? Wenn ich nicht im Mittelpunkt vom Geschehen bin, wenn die Skiwerfer vom Leben an mir vorbeizündet zu meinem Nachbarn, zu dem neben mir, und ich bleibe im Schatten stehen. Was macht das mit mir? Halte ich das aus? Das ist die erste Frage, die uns der Josef heute am Morgen möchte stellen. Und wir tauchen zusammen in den Text ein. In Matthäus 1, Abvers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Wenn man da so ein bisschen schnell lesen, glaube ich, ist etwas verloren gegangen in unserer Tradition. Im Kitsch von dieser Weihnachtsgeschichte verpassen wir oft sehr viel. Das überlesen wir schnell, was da passiert ist. Aber was da ist, ist ein Skandal. Und zwar für beide. Da sind zwei Junge, ein Mann und eine Frau, die eigentlich verlobt sind. Und verlobt heisst nicht, wir haben einander mal Ja gesagt und jetzt schauen wir, was passiert. Sondern verlobt sie für Maria und Josef heisst, sie sind verheiratet, ohne dass sie schon beieinander gewohnt haben. Also es haben alle schon gewusst, die zwei gehören zusammen. Die zwei miteinander sind füreinander bestimmt worden. Und wenn man da in diesen zwei Versen lesen, ist eine Katastrophe. Ist Maria ihm untreu geworden? Was ist da passiert? Weil das Kind kommt ja nicht vom Josef. Das weiß er ja. Und was da jetzt abgeht an Gefühl bei meinem Josef? Du bist versprochen worden füreinander. Und zumal ist deine Verlobte schwanger. Da weißt du, was passiert ist. Also du kannst dir irgendwie eins und eins zusammenzählen und zusammenreimen. Ein Skandal, eine Katastrophe und so fängt die ganze Weihnachtsgeschichte an. In einer Sackgasse. So. Und zwar nicht nur für den Josef und Maria, sondern es fängt schon viel früher an. Weil das ganze Volk ist in einer Sackgasse. Es ist so, dass seit über 400 Jahren der Gott von Israel, der Gott, der mit seinem Volk unterwegs war, nicht mehr geredet hat. Seit dem Maleachi bis und mit jetzt im Matthäus schwiegen, Ruhe. Ein Gott, der nicht geredet hat und ein Volk, das in einer Sackgasse ist. Fragen hat. Und nicht nur das Volk, jetzt kommt auch dazu, dass der Josef Fragen hat. Was ist da passiert? Meine Frau. Und nicht nur er, sondern auch Maria. Gell, was denken die Leute? Was denkt das Volk von ihr? Weil es ist ja nie so, wie es aussieht. Was ist da passiert? Ich meine, sie hat nichts Falsches gemacht. Er hat nichts Falsches gemacht. Gleich denken die Leute ihre Sache. Ganz eine schissige Situation für beide. Für die Jungfrau Maria, die weiss, wenn sie jetzt öffentlich des Ehebruchs angeklagt wird, dann droht ihr die Steinigung und der Tod. Und sie kann nichts dafür, für die Situation. Der Josef, er ist unschuldig. Kann nichts dafür, die Situation. Und hat eine schwangere Frau. Tut er ihr das an? Dass sie gesteinigt wird? Oder was soll er machen? Wir lesen da im Vers 19. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Er hat Maria so etwas wie will entlassen. Weil er hat jetzt in dem Moment zwei Varianten zur Verfügung gehabt. Er steht in dieser Sackgasse von seinem Leben, hat eigentlich weiss er, wo die Straße, oder hat gemeint, er wisse, wo die Straße hingeht, und zumal steht er an dieser Sackgasse. Und er hat zwei Optionen zur Verfügung, die er kann ziehen kann. Das eine ist eben, er kann Maria öffentlich anklagen. Er kann sagen, hey, ich bin fein raus, ich habe nichts zu tun mit dem Kind. Dann droht Maria den Tod, die Steinigung. Ganz sicher wäre, dass sie für den Rest von ihrem Leben Mühe hätte in der Gesellschaft. Die Leute sich von ihr abgewendet hätten. Sie keine Sozialhilfe hätte als alleinerziehende Mami. Das wäre die erste Option. Die zweite Option ist, er macht sich vom Acker. Er stellt ihren Entscheidebrief aus, macht sich vom Acker und dann denken die Leute, was? Der Josef, der Sack. Jetzt schwängert er sie und übernimmt keine Verantwortung. Das ist Option 2. Und er steht an dem Punkt und muss einen Entscheid fällen. Ich weiss nicht, ob du das kennst in deinem Leben. So Momente von einer Sackgasse, wo du dich selber reinmanövriert hast oder wo du reinmanövriert worden bist, ohne dass du etwas dafür kannst. Und du hast eine Option, die ist schlecht und du hast eine zweite Option, die ist nicht besser. Und du musst dich für etwas von dem entscheiden. So Situationen kommen in unserem Leben vor. Sackgasse-Moment. Und die Weihnachtsgeschichte ist nicht einfach nur kitsch und schön und wie es die einen Bilder darstellen, der kleine Jesus, wo rundum alles so hell ist und glänzt. Ich weiss, was ich darstellen mit dem. Aber das ist ein Flüchtlingskind. Auf der Flucht und in eine Sackgasse eingeboren. In eine absolut dumme Situation für seine Eltern. Und der Josef, er entscheidet, die Schuld auf sich zu nehmen. Ausschluss aus der Gesellschaft für ihn, findet er aber die bessere Variante, wie Maria bloßzustellen. Auf das Fazit kommt er. Und ich finde eigentlich, das ist sehr ehrenswerte Haltung. Und gleich ist sie nicht göttlich. Gleich hat es irgendetwas damit zu tun, von einer menschlichen Reaktion jetzt auf die Situation. Gleich hat es zu tun mit einem Flüchten von dieser Situation, von einem Rauskommen aus dieser Lage, weil du musst dich ja entscheiden für die eine oder die andere Option. Ein guter Gedanke, aber nicht göttlich. Weil es gibt eine dritte Variante. Gott möchte eingreifen in diesen Moment, wo wir in der Sackgasse sind von unserem Leben. Wo wir an so Momente hinkommen, wo es nur die schlechte und die schlechte Variante gibt, möchte Gott uns begegnen auf eine Art und Weise, wie wir uns das vielleicht nicht vorstellen können. In einer Art und Weise, wie wir das nicht glauben oder fassen können. Und vor allem glaube ich eben erst dann, wenn wir selber nicht mehr können. Oft ist es doch so, dass wir Gott in einer Art und Weise erleben, erst dann, wenn wir selber nicht mehr können. Wenn wir selber nicht mehr fähig sind zum Handeln, wenn wir erst tief in dieser Sackgasse drin sind und selber wie nicht mehr können, erst dann. Gott möchte eingreifen in der Sackgasse von deinem Leben. Möchte dir begegnen in der Sackgasse, dort wo du das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter. Und wir lesen miteinander weiter. Matthäus 1, Abvers 20 bis 24. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, also er hat sich immer noch überlegt, was soll er machen, Variante A oder Variante B, ist Variante B gescheiter wie A, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Im Gegensatz zu der Maria, wo im Wachzustand dem Engel begegnet ist, hatte Josef nur einen Traum. Ich weiß nicht, ob du schon mal geträumt hast, und nachher gewusst hast, was du hast, oder ob du mehr so schwierige Sachen träumst, wo die Sachen verarbeitest. Der Josef, er hat keinen Beweis gehabt für das, was er da tun soll. Wir lesen in keiner Bibel davon, dass er irgendwie einen Beweis hatte für das. Er hat einfach nur einen Traum gehabt, wo er Gott vertraut hat. Und ich finde das bemerkenswert. Gott hat geredet zu ihm durch einen Traum und er hat den einfach umgesetzt. Er hat vertraut. Er hat einen Vertrauensschritt und ich würde sagen einen Glaubensschritt gemacht. Und jetzt ist es so, wenn ich in meinem Leben so einen Glaubensschritt mache oder einen Vertrauensschritt, dann ist mir das Nächste, dass ich Gott um einen Beweis flehe. Dass ja das jetzt das Richtige war, was ich gemacht habe. Dass jetzt irgendwie ein Segen kommt aus dem raus, wo ich soll. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir der Heilige Geist etwas aufs Herz legt, wo du einen Vertrauensschritt machst im Glauben. Was dir das Nächste ist. Zweifel kommen auf. Ist das richtig gewesen? Habe ich da wirklich richtig gehandelt? Und das ist etwas, was in dieser Geschichte nicht vorkommt. Die Gefühle, die die Menschen haben müssen haben. Und so oft lesen wir einfach drüber und lassen die Gefühle aus der Acht, die da sind. Aber der Josef, er geht einen Glaubensschritt, wo ich glaube, sind mit ganz, ganz viel Zweifel auch verbunden gewesen. Ist jetzt das Richtige gewesen? Gott, wenn das richtig ist, dann gib mir doch einen Beweis, weil gell, ich nehme jetzt da so eine Patchwork-Familie. Das Kind ist ja nicht von ihm. Und wenn ich jetzt schon die Pflegefamilie Gottes übernehme, dann hätte ich doch gern wenigstens einen Beweis, dass ich da das Richtige gemacht habe. Was ist das Erste, was er muss? Es ist eine Volkszählung. Noch nie gewesen, nie mehr gewesen. Eine Riesengeschichte. Und er muss mit einer hochschwangeren Frau auf Bethlehem. Die beschwerliche Reise auf sich nehmen. Ich als Lars, ich glaube, ich hätte geschumpfen wie ein Rohrspatz auf dem Weg, weil ich doch jetzt den Glaubensschritt gegangen bin. Gott vertraut habe. Und jetzt wäre doch dran, dass es Segen ist. Okay, vielleicht beruhigst du dich irgendwann auf dem Weg nach Bethlehem, weil er ist doch relativ weit. Denn aber wenigstens in Bethlehem, mindestens ein schönes Bett, ein schönes Zimmer, in meinem Fall gerne ein 5-Sterne-Hotel. Also, wenn ich jetzt schon den Schritt gehe im Glauben, mit all diesen Zweifeln, Gott, dann bestätige mir doch das. Ja, wisst ihr wahrscheinlich, was passiert ist. Es ist kein 5-Sterne-Hotel geworden. Und es ist auch nicht besser geworden, weil das Nächste, was sie ist, sie müssen flüchten. Jesus ist ein Flüchtlingskind. Glauben ist nicht die Abwesenheit von Zweifel, sondern Glauben heisst, trotz Zweifel Schritte zu gehen. Trotz Zweifel, wenn wir die Bestätigung von Gott vielleicht nicht überkommen, Schritte zu gehen, das ist Glauben. In unserem Leben, wenn uns der Heilige Geist etwas aufs Herz legt, Schritte zu gehen, auch wenn wir keine Bestätigung bekommen. Vertrauensschritte gehen im Glauben, in den Finanzen, in Beziehungen, ins Ungewisse vielleicht. Ich möchte es nochmal sagen, Glauben heisst nicht Abwesenheit von Zweifel. Wenn du etwas machst im Vertrauen und Zweifel hast, ich möchte nicht sagen, das andere ist kein Glaubensschritt, aber dann ist es auch das ist ein Glaubensschritt. Wenn du einen Glaubensschritt gehst, ist der oft mit Zweifel verbunden. Ist es das Richtige? Glauben heisst nicht Abwesenheit von Zweifel. Glauben ist Kraft, trotz Zweifel einen Schritt zu gehen. Das ist meine zweite Frage heute Morgen, die ich euch stellen mit dem Josef. Kann ich Gott vertrauen, auch wenn er mir unzumutbare Wege zumutet? Auch wenn es nicht so rauskommt, wie ich es mir vielleicht vorstelle. Wie geht es mir auf diesen Wegen, die unzumutbar sind? Kann ich Gott gleich vertrauen? Es verstummt nachher sehr stark um den Josef. Weil, wo die Weisen an die Krippe gekommen sind, da lesen wir nur immer von der Maria und dem Jesus oder der Sohn und seine Mutter. Und Der Josef tritt wie irgendwie zwei, drei Reihen retour, wir hören nichts mehr von ihm. Und es geht dann erst wieder weiter im Matthäus 2, Vers 13 mit dem Josef. Ich möchte euch das vorlesen. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen möchte. Oder umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Der Josef ist nicht ein Mann von vielen Worten. Der Josef ist nicht ein Mann, der viel sagt, aber er ist einer, der hören kann. Er ist ein Mann, der schwiegt und hört. Empfänglich ist für das, was Gott ihm sagt. Ruhig ist, unaufgeregt, aber tut, was Gott ihm zumutet. Nicht gross diskutiert, nicht gross hinterfragt, sondern wenn Gott ihm etwas sagt und aufs Herz legt, dann tut er das. Gell? Und es tönt jetzt da so gut, wenn es so klar ist, wenn Gott so klar würde zu mir reden, dann würde ich auch. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wie es für uns vielleicht manchmal scheint. Der Josef, er musste seine Träume aufgeben, seine Vorstellung vom perfekten Familienleben, wie es die perfekte Familie vielleicht aussieht. Seine Vorstellung, dass er kann, in seiner Familiensippe dort unterwegs sein mit ihnen, gross werden. Sie sind auf der Flucht gewesen oder mussten flüchten. Vorstellungen von der Zukunft, Pläne über Bord werfen. Das, was er sich vorgestellt hat fürs Leben, hat er zurücklassen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Oder so geht es mir. Das Gewohnte zurücklassen ist nicht so einfach für mich. Vielmehr noch, der Josef hat einen Weg eingeschlagen mit seiner Familie. Und dann lesen wir: Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte ihm: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Er hat nicht nur einen anderen Weg einschlagen, weil Gott gesagt hat, hey, das ist jetzt euer Weg, sondern das, was sie jetzt eingeschlagen haben, den Weg auch wieder verloren. Zumal hat Gott wieder zu ihm geredet und gesagt, das, was dir jetzt mittlerweile vertraut ist, das verlässt du jetzt wieder. Du machst dich auf einen neuen Weg. Und die dritte Frage: Bin ich offen für Gottes Wegweisungen? Oder habe ich klare Vorstellungen, wie mein Einfamilienhäuschen aussehen soll, wie mein Job aussehen soll, was in meiner Familie passieren soll? Bin ich bereit, auf Gottes Stimme zu hören? Bin ich bereit, seine Wegweisungen zu akzeptieren und umzusetzen? Auch dann, wenn Gott vielleicht die Rätsel redet und wir es nicht begreifen, wenn es nicht so klar erscheint für mich, was jetzt da der Sinn dahinter sein soll. Wenn vielleicht andere Leute finden, dein Ernst, bin ich auch dann offen für Gottes Weisungen, loszulassen, mich auf neue Wege einzulassen, Sicherheiten, die mir lieb sind, loszulassen. Das, was mir inzwischen bekannt ist, wieder loszulassen, wieder auf einen neuen Weg gehen. Wenn Gott mich dorthin führt, bin ich bereit dazu? Bin ich bereit, abzugehen? Ist noch spannend, in dem Moment wird Maria nur als Mutter von Jesus erwähnt. Nicht mehr mit Namen, weil jetzt ist im Josef seine Zeit. Jetzt ist der Josef gefragt, der Verantwortung übernimmt für seine Familie. wo handelt, wo verantwortlich und zielstrebig etwas unternimmt, umsichtig. Und er denkt mit, weil man lesen weiter. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes, dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weisung erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Bethlehem hat Josef zu gefährlich gefunden. Er hat gemerkt, dort will ich nicht hin. Ich möchte nicht zurück. Und hat umsichtig gehandelt, hat dann wieder einen Impuls von Gott bekommen, wohin das er soll und was das richtig ist. Der Josef ist in meinen Augen nicht nur der Mann an ihrer Seite. Der Josef, er nimmt seinen Platz ein, wo Gott ihn hingestellt hat. Er hat seinen Platz angenommen, trotz absolut dummer Start in die Ehe, in die Familie. Trotz Sackgassmoment hat er seinen Platz angenommen und er fühlt ihn verantwortlich aus. Er nimmt seine Rolle vor und ist präsent für die Menschen und Gott. Für das Kindli, für Maria, aber auch für Gott. Er ist empfänglich. Und das ist meine vierte und letzte Frage an dich heute Morgen. Habe ich meinen Platz, an den Gott mich gestellt hat, angenommen? Und ich vielleicht das Gefühl habe, das kann nie eine Führung von Gott gewesen sein. Ich bin durch absolut dumme Situationen, missliche Lagen, da hinkommen. Können wir trotzdem Ja sagen, dort wo wir stehen? Ja sagen zu dieser Situation. Und dass Gott uns in dieser Situation möchte brauchen. Mit uns möchte unterwegs in dieser Situation. Nehmen wir die Rolle aktiv wahr? Oder sind wir irgendwelche Opfer von unseren Umständen? Und blöderweise bin ich jetzt halt gelandet auf einem Büro von weiss nicht was. Nein, nehmen wir die Rolle, die uns Gott hingestellt hat, in der Gesellschaft, in deiner Familie, in deinem Job, an, bejahe die und mache mit Gott das Beste daraus. Das ist das, was ich von Josef gelernt habe, in der Vorbereitung und das, was mich zutiefst bewegt hat von Josef. Trotz dem Leben in dieser Sackgasse oder dem Staat, war er empfänglich für Gott und hat seinen Platz angenommen. Die Band darf kommen. Wir kommen jetzt in die Zeit der Begegnung, wo wir dem Gott dürfen begegnen. Und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, hin ein Abendmahl zu nehmen, rauszugehen, beten. Marlies Eichenberger und Dennis Gasser werden für dich beten. Und ich möchte wie noch mal kurz etwas sagen, bevor wir jetzt mit drei Liedern in die Begegnungszeit gehen. Jesus ist an Weihnacht in die Welt gekommen, in die Welt geboren worden, zum Durchbruch zu schaffen. Heilige Beziehungen, Verletzungen, Laster, die uns schon lange klein halten, zurückbinden. Heilig unsere Identität von falschen Abhängigkeiten, Durchbrüche zu schaffen in den Sackgassen von unserem Leben. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Durchbrüche zu schaffen. Dort, wo wir so Momente sind von der Sackgasse. Und das Kreuz ist der Beweis von Gottes Liebe zu dir. Und der Beweis, dass Gott vertrauensvoll ist, dass wir Gott können vertrauen. Der Josef, er hat den Beweis noch nicht gehabt. Wir haben den heute, den Beweis von Gottes Liebe. Und das ist das, was mich beeindruckt. Gottes Liebe zu uns Menschen und dass wir ihm vertrauen können auf unserem Weg. Lasst uns miteinander in diese Begegnungszeit gehen.